Hallo aus Berlin, hallo vom S-Bahnhof Treptower Park. Mein Name ist Ann-Kathrin Hipp vom Tagesspiegel Checkpoint. Und bevor wir hier gleich loslegen, möchte ich euch kurz unseren heutigen Podcast-Support vorstellen. Diese Folge wird finanziell unterstützt und zwar von BookBeat. BookBeat ist eine App, mit der ihr Zugang zu mehr als 75.000 Hörbüchern erhaltet, die ihr hören könnt, wann und wo auch immer ihr wollt. Quasi eine Hörbuch-Flatrate. Das Ganze gibt's ab 9,99 Euro pro Monat und mit dem Gutscheincode Checkpoint oder unter bookbeat.de/checkpoint habt ihr jetzt die Möglichkeit, das Angebot 4 statt 2 Wochen kostenlos zu testen. Zum Beispiel, um die beiden Bücher unseres heutigen Gasts zu hören. So viel dazu. Und jetzt kommen wir auch gleich zur Sache und ich freue mich sehr, dass Dennis Yücel heute bei mir ist. Der Journalist und Autor kam in den 90er Jahren für sein Politikstudium am OSI von Flörsheim am Main nach Berlin und ist dann erstmal geblieben. Er hat für die Taz und die Jungle World gearbeitet, hin und wieder sogar auch ein paar Texte für den Tagesspiegel verfasst, bis er im Mai 2015 als Türkei-Korrespondent zur Welt ging. Was dann folgte, ist, wie er selbst sagt, eine Geschichte über Freiheit und Freundschaft, Demokratie und Nicht-so-Demokratie. 376 Tage saß er wegen des Verdachts auf Propaganda für eine Terrororganisation im türkischen Gefängnis oder anders gesagt, die Türkei hat ihn weggesperrt, weil er seinen Job als Journalist gemacht hat. Über das, was war, aber auch über das, was heute ist, wollen wir bei einer Runde Berlin sprechen. Los geht's.
Eine Runde Berlin, der Ringbahn-Podcast vom Tagesspiegel Checkpoint.
So, dann müssen wir uns einfach mal ein Plätzchen suchen. Es ist ziemlich voll.
Der Zuggewinne ist neu nach Flughafen-Schönfeld. Der Flughafen-Schönfeld.
So, gehen wir einfach mal hier rein. Soll ich hier dazu setzen? Ist das in Ordnung? Hallo.
Hallo. So.
Dennis.
Ja.
Wir sind drin, es ist sehr voll, aber es geht los.
Okay.
Bist du bereit? Schön, dass du da
natürlich,
bist.
Natürlich.
Schön,
ja,
dass das geklappt hat.
Danke für die Einladung.
Wir sind ja jetzt gerade am Treptower Park und da ja grundsätzlich unsere Podcast-Gäste entscheiden, an welcher Station es losgeht. Warum Treptower Park?
Das hat jetzt keine besondere Bewandtnis. Ich hatte nur heute Vormittag in der Nähe zu tun und dachte, dann können wir uns doch gleich hier treffen. Aber, also das war heute ein bisschen Zufall, aber ich habe gerade zwei Berlin-Touristen, die ich hier auf dem Bahnsteig getroffen habe, die mich angesprochen haben. Ich habe die gleich empfohlen, wenn sie ein bisschen Zeit haben, dann können sie sich das sowjetische Ehrenmal am Treptower Park anschauen. Das finde ich sehr beeindruckend. Auch die Geste, mit dem das errichtet wurde. So, das ist nicht lange vor der sowjetischen Freundschaft und diese ganze DDR-Propaganda, sondern das ist mit der Geste errichtet. Ihr habt uns überfallen. Wir haben 20 Millionen Menschen haben wir dabei verloren, aber wir haben euch niedergekämpft, haben eure Hauptstadt erobert und jetzt setzen wir dieses Teil in eure Hauptstadt rein. Das finde ich auch diese ganzen stalinistischen Monumentalität, finde ich das sehr beeindruckend. Das habe ich ihnen empfohlen und habe dann gesagt, schaut euch dieses Mahnmal an oder dieses Ehrenmal und geht danach einen Kaffee trinken auf der Insel der Jugend. Das finde ich sehr beschaulich, auch hier in der Nähe.
Kleine Auszeit in der Großstadt.
Ja, ich finde das wirklich ein dieses Ehrenmal und die Insel der Jugend, das ist so eine Empfehlung für mich immer für Berlin-Reisende, die jetzt nicht zum ersten Mal in der Stadt sind und die das Brandenburger Tor oder das Pergamonmuseum und Kreuzberg schon gesehen haben. Für fortgeschrittene Berlin-Reisende ist das immer eine Empfehlung, weil ich das wirklich in dieser wuchtigen Art einfach interessant finde.
Die beiden Touristen, die sich eben angesprochen haben, kamen ja tatsächlich aus dem Allgäu und haben dich deshalb angesprochen, weil sie dich erkannt haben. Was hat der Mann zu dir gesagt?
Er hat gesagt, dass er das schlimm findet, was mir da in der Türkei widerfahren ist, die Haftgeschichte und so. Und hat mir gesagt, sie sind nicht alleine und hat gefragt, ob wir ein Selfie machen dürfen.
Passiert das häufiger?
Manchmal. Also selten. Also es war in der letzten Zeit, hatte das abgenommen. Jetzt in den letzten Wochen wieder häufiger geworden, weil ich weil durch das Urteil in der Türkei jetzt mein Name und mein Gesicht wieder häufig in der Zeitung waren. Also sozusagen nicht als Berichterstatter in der Zeitung, sondern als Gegenstand von Berichterstattung. Deswegen ist mir das in letzter Zeit wieder häufiger passiert. Aber es nimmt insgesamt, ist das weniger geworden und ich weise Leute auch nicht ab. Das ist ja auch immer eine, das ist ja auch schön, so ein Zuspruch und so eine Unterstützung, aber es ist auch eine Form von Popularität, die ich mir nicht ausgesucht habe und die ich nicht, und wenn ich irgendwann nicht mehr auf der Straße angesprochen werde, dann werde ich nicht darunter nach, werde ich das nicht bedauern.
Würdest du denn sagen, dass du in deinem Alltag soweit hier wieder angekommen bist?
Ja, ich denke schon. Es hat eine Weile gedauert. Ich habe ja nach meiner, nach der Entlassung aus der Haft, habe ich zuerst ein paar, paar Besuche hier in Berlin gemacht, mich bei Leuten bedankt und Hallo und Danke gesagt, unter anderem der Kanzlerin und einigen anderen Leuten und in meiner Zeitung natürlich. Ja, natürlich. Er hat sich ja sehr für mich eingesetzt, ja. Auch der damalige Außenminister Sigmar Gabriel. Und dann gab es eine Party, zugleich auch eine Vorstellung meines Buches, so ein Best-of aus alten und zum Teil ganz alten Texten und einige neueren, an denen ich während der Haft gearbeitet habe, was kurz vor meiner Freilassung erschienen ist, unter dem schönen Titel Wir sind ja nicht zum Spaß hier. Das haben wir gemacht, so eine Party und dann, also Buchvorstellung und Party aus der Freundeskreis für Dennis, also meine Freunde, die sich während meiner Haft für mich eingesetzt haben, organisiert hat. Und danach habe ich ein paar Monate, die folgenden Monate habe ich bei meinem Vater verbracht in Frankfurt, der schweren
Krebs. Frankfurt am Main?
Aber natürlich Frankfurt am Main ist. Okay. Was für eine Frage. Wo kommst du her?
Wir kommen ja aus der Nähe. Ich komme aus der Nähe von Mainz tatsächlich.
Wer fragt denn vielleicht Frankfurt?
Entschuldigung, Flörtchen. Ja, ich habe kurz. Kann ich mal das umgezogen sein? Okay,
dein Vater. Frankfurt am Main natürlich. Ja. Der war schon krebskrank. Und dann zusammen mit meiner Schwester Ilka und meiner Mutter haben wir dann auf den letzten Weg begleitet, was nicht einfach war, aber immerhin haben wir noch die Möglichkeit bekommen, uns zu sehen. Das wäre, wenn ich noch ein paar Monate länger im Knast geblieben wäre, wäre das nicht mehr möglich gewesen. Und danach haben wir uns verabschiedet, nicht nur aus Berlin, sondern auch aus Deutschland. Und meine Frau Dilek hatte mir mal in den Knast geschrieben, wenn du hier rauskommst, dann sollten wir eine Zeit lang irgendwo leben, wo unsere Füße die Erde berühren. Mhm. Und ich bin überhaupt kein Naturfreak. Ich verabscheue es, im Freien zu campen. Hab ich immer verabscheut. Ich hatte noch nie Topfpflanzen. Alle Versuche in der Art sind alle grandios gescheitert. Selbst der Basilikum hält bei mir in der Küche keine zwei Tage. Aber als ich in diesem Knast saß und in dieser Komposition, in dieser Symphonie aus Stahl, Beton und Stacheldraht, hat sich dieses Bild von Dilek, was in einem Brief schrieb, dass unsere Füße irgendwo die Erde berühren. Das hat sich so in mich eingebrannt und ein Ort, wo wir das gefunden haben, das war in Sizilien, in der Nähe des Ätna. Die schwarze Erde des Ätna, das waren dann die Erde, die unsere Füße berührt haben, wo wir uns zurückgezogen haben, wo wir auch Zeit miteinander verbracht haben. Wir kannten uns ja gerade mal ein halbes Jahr, als ich verhaftet wurde. Und zum Zeitpunkt meiner Freilassung war das so, dass wir mehr Zeit
getrennt
und halt nachdem wir im Gefängnis geheiratet haben, in den ersten Wochen war es gar nicht möglich, nachdem wir im Gefängnis dann geheiratet haben, konnten wir uns einmal die Woche sehen, getrennt, meistens durch eine Trennscheibe getrennt. Und zum Zeitpunkt meiner Freilassung hatten wir mehr Zeit auch durch eine Trennscheibe verbracht und durch eine Trennscheibe getrennt miteinander verbracht, als wir vorher in Freiheit zusammen hatten. Und das haben wir auch ein bisschen nachgeholt, hatten eine Zeit für uns. Und so auf halber Strecke, so am Hang des Ätna, hat man so ein Haus gemietet in Trekastani bei Catania. Ein kleines Haus auf dem Gelände eines ein bisschen verfallenen sizilianischen Palazzos, aber das gehört ja auch zum Charme der Region, dass da alles ein bisschen verfallen ist. Das war so das Ambiente wie in so einem Fellini-Film. Und dort hatten wir auf diesem Anwesen hatten wir ein separates Haus und haben wir auf der einen Seite auf den Ätna geschaut, der ab und zu mal dann so Lava spie, und auf der anderen Seite konnten wir das Mittelmeer am Horizont sehen. Das war sehr schön. Haben wir ein Jahr verbracht und ich habe da auch ein Buch geschrieben, ein neues Buch, Agent-Terrorist, das letztes Jahr bei Keep Me on Twitch erschienen ist. Das habe ich auch da geschrieben und danach, nach einem Jahr, ungefähr letztes Jahr im Sommer, sind wir zurück. Und dann haben wir in Berlin auch, nicht so weit vom Treptower Park, haben wir dann die Hochzeitsfeier, die damals im Knast ausgefallen ist, Da haben wir dann nachgeholt hier ganz in der Nähe und danach war ich auf Lesereise mit dem Buch. Das war auch schön, weil das für mich nicht nur Buchvorstellung war, das war es natürlich auch, aber das war auch so ein bisschen für mich auch so eine kleine Dankesrunde in Deutschland, in der Schweiz, in Österreich. Wirklich war überwältigend, weil es sehr, sehr viele Leute kamen und es war für mich, wie gesagt, nicht nur eine Buchvorstellung, sondern auch nochmal in Orte zu fahren, zum Beispiel, in Graz zum Beispiel, war ich noch nie zuvor in meinem Leben, aber es gab ein Autokorso da und also auch solche Orte besuchen und mit Menschen in Kontakt kommen, die sich für mich eingesetzt haben und das war schön und seither und danach habe ich wieder angefangen bei der Welt zu arbeiten und lebe auch wieder in Berlin.
Bevor wir jetzt dann tatsächlich auch nochmal zu der aktuellen Gegenwart kommen, würde ich schon nochmal eine kurze Zeitreise, du hast jetzt schon ein bisschen angerissen, zu einer Zeit im Gefängnis wagen. Du hast ja 367 Tage eingesessen in Sirini. Erdogan hat kurz nach deiner Verhaftung gesagt, höchstpersönlich, dass solange er an der Macht sein wird, du nicht mehr ausgeliefert wirst. Hast du jemals am Anfang dran gedacht, dass das so kommen könnte? Also hast du irgendwann zwischenzeitlich damit gerechnet, dass du dieses Gefängnis nicht mehr oder zumindest für sehr lange Zeit nicht mehr verlassen könntest?
Nee. Also ich habe immer, als ich im Moment, als das Hafturteil gefällt wurde, flüsterte mir mein Verteidiger Wesel Ok, der einen klasse Job gemacht hat in der ganzen Zeit, Wesel flüsterte mir zu, 5 Monate. Höchstens 5 Monate, länger können sie dich hier nicht behalten. Und das war immer noch die höchste Einschätzung von allen. Andere Leute haben auch in der Türkei haben mit weniger gerechnet und auch die Bundesregierung im Übrigen. Und der unausgesprochene Subtext davon lautete natürlich können sie jemanden auch lebenslang einsperren oder wie auch immer, aber die unausgesprochene Grundlage dieser Einschätzung lautete, Deutschland und die Türkei sind eng miteinander verbunden, politisch, wirtschaftlich und so weiter. Und die türkische Regierung kann es sich nicht auf langfristig leisten, einen Konflikt mit Deutschland einzugehen über einen Journalisten, dem nichts als seine Texte vorgeworfen werden. Und davon, das war im Grunde, war diese Einschätzung auch nicht so völlig falsch, als völlig falsch hat sich ja nicht erwiesen, aber was wir schon gesehen haben in dieser ganzen Zeit ist, dass dieses Regime auch dazu bereit ist, auch alle Prämissen, alle Orientierungen, an denen sich die Türkei in den vergangenen Jahrzehnten orientiert hat, zu überwerfen und auch politische und wirtschaftliche Nachteile für das eigene Land selbst zu riskieren, wenn man sich nur davon verspricht, einen politischen und oft meistens nur einen kurzfristigen politischen Vorteil davon verspricht. Als Erdogan diesen Satz sagte, das ist etwas, der alle meine, also Menschen um mich herum, auch meine Zeitung und meine Anwälte, meine Freunde, meine Frau sehr beunruhigt hat, ich habe das anders interpretiert noch in dem Moment, weil da muss ich vielleicht noch mal einen Schritt zurückgehen. So, ich glaube, der Grund meiner Verhaftung war, also waren zwei Gründe. Der eine Grund, der zweite nachgeordnete war, nachdem man die türkischen Medien oder verbliebenen unabhängigen türkischen Medien eingeschüchtert hatte, ging es jetzt darum, auch die ausländischen Korrespondenten im Land einzuschüchtern und nach dem Motto schnapp sie dir ein. Jagst allen Angst ein. Das hat auch funktioniert, auch wenn das nicht alle Kollegen schon gar nicht öffentlich zugegeben haben. Aber ich weiß, dass diese Einschüchterung funktioniert hat. Von daher war das ein Erfolg. Und dass es mich getroffen hat, das lag ein bisschen, war das ein Zufall, weil ich in diese Fahndung reingekommen bin, weil es um diese geleakten E-Mails von Erdogans Schwiegersohn und damaligen Energie, heutigen Finanzminister ging. Aber also dass ich da in diese Fahndung reingekommen bin, war ein Zufall, aber es war auch nicht so, dass man mich vorher nicht gekannt hätte. Durch meine Arbeit war ich vorher auch schon aufgefallen. So. Und dann ergab sich diese Gelegenheit und man hat die genutzt, zum einen, wie gesagt, um auch die ausländischen Korrespondenten einzuschüchtern und vor allem aber hat man das Potenzial erkannt, damit Kampagne zu machen in diesem Verfassungsreferendum. Man hat mich verhaftet, hat die Reaktion aus Deutschland abgewartet. Und dann erst nach den Reaktionen aus Deutschland, also das waren dann die ersten Auftrittsverbote für AKP, die Auftrittsverbote für AKP-Politiker, vielleicht erinnerst du dich, hat man dann das aufgegriffen und diesen Reaktionen Wahlkampf gemacht. Und in dieser Zeit fielen auch diese ganzen Bezeichnungen von Erdogan für mich, Agent und Terrorist und Agent-Terrorist, diese Wortschöpfung. Die
gibt es das Wort denn im Türkischen?
Nein, das gibt es im Türkischen. Also als ein Wort gibt es das natürlich nicht. Und wirklich echt ist es auch nur, wenn die letzte Silbe, die muss so zischen. Agent-Terrorist! Ja, okay. Letzte so eine Silbe betonen und muss so zischen. Kein Journalist, Terrorist! So wird's echt. So, das war Kampagne. Und dann hat er 3 Tage vor dem Verfassungsreferendum fiel dann dieser Satz. Und ich dachte, der meint das nicht so. Der meint das nicht so. Das ist der Beginn von Verhandlungen. Weil die Bundesregierung in meinem Fall auch vorher schon, noch bevor ich festgenommen wurde, als ich in Istanbul untergetaucht war, hatte sich die Bundesregierung für mich eingesetzt. Noch bevor irgendwas öffentlich geworden war, er wusste da auch schon, dass die Bundesregierung das wichtig nimmt. Und deswegen, dadurch hat er auch erst erkannt, dass das sozusagen Wahlkampfpotenzial hat. Aber ich glaube, das Ausmaß der Reaktion, das hat ihn dann doch ein bisschen überrascht. Und dann dachte er sich, naja, wenn der für die Deutschen so wichtig ist, dann will ich ja was dafür haben.
Dann erst recht.
Ja, so denken, das ist halt so eine Mentalität, so eine Mischung aus Teppichhändler und Gangster. Und das war dieser Satz. Solange ich hier bin, wird der nicht ausgeliefert. Ich meine, ich habe nie gefordert, ausgeliefert zu werden. Ich bin türkischer Staatsbürger. Als solcher wäre es auch rechtlich gar nicht möglich, mich auszuliefern. Ich habe immer nur gesagt, ich will einen fairen Prozess und ich will, dass endlich diese scheiß Anklageschrift vorgelegt wird, womit sie ein Jahr gewartet haben. Aber dieser Satz nochmal, klang sehr bedrohlich, aber eigentlich war das ein Verhandlungsbeginn. Also ein Beginn von Verhandlungen nach Gangsterart natürlich. So zu diesem und passend zu dem kriminellen Charakter dieses Regimes. Danach war dann auch Schluss mit Agent-Terrorist. Ja, ja. Da hat er nur noch gesagt, ach, ihr habt doch viele, denn es gibt uns die, dann kriegt ihr den und so. Danach ging das so weiter. Also deswegen, das war der Auftakt von Verhandlungen, wie Erdogan sie sich vorgestellt hat.
Du warst dann, diese Verhandlungen haben sich letzten Endes etwas mehr als ein Jahr gezogen. In der Zeit warst du die meiste Zeit in Isolationshaft, 13 Quadratmeter. Wie sahen die aus?
Ja, das ist 13 Quadratmeter, das ist doppelt so viel, wie es in Deutschland die Regel ist.
Bei Isolationshaft?
Oder generell? Bei Einzelzellen.
Ja, okay. Also,
das ist, ach Gott, ich habe das schon so oft erzählt, auch mit der Isolationshaft. Und guck mal, wir können jetzt die ganze Strecke fahren und ich habe ein Buch darüber geschrieben, also ich kann das alles gerne erzählen. Als ich für das Buch recherchiert habe, dachte ich habe ja nicht nur mein Buch, nicht nur meine Geschichte, so als Erinnerungsgeschichte aufgeschrieben, das auch. Aber was ich halt auch gemacht habe, logisch, ich bin ja Journalist, so über meinen Fall auch recherchiert. Und bei der Gelegenheit, auch wenn das gar nicht so zentral war, dachte ich, naja, wenn ein Buch, das auf Deutsch erscheint, dessen Hauptschauplatz ein Gefängnis ist, kann es ja nicht verkehrt sein, mal ein deutsches Gefängnis von innen gesehen zu haben. Oder am besten gleich zwei. Das habe ich dann gemacht. Ich war in Moabit, Berlin-Moabit und in Augsburg. Also in Augsburg, kann mich gerade nicht an den Augsburg-Gropping oder so ähnlich, also Neubau in Augsburg. Und ich dachte so, einmal Bayern-Berlin und einmal Altbau. Moabit ist ja ein Altbau aus dem 19. Jahrhundert. So wie Foucault in Überwachen und Strafen geschildert hat, also genau nach dem Prinzip aufgebaut. Und dieses Gefängnis in Augsburg, das war Neubau. Ich wollte auch ein bisschen den Kontrast zwischen Alt und Neubau. Und was ich wirklich erschreckend fand dann auch in Moabit gerade, dass da Zustände in einigen Zellen sind, nach denen heute in Deutschland auch nicht mehr gebaut wird. Also solche Bilder, wie du vielleicht auch von Filmen oder so in Erinnerung hast, hast du so dann die Toilette, die mitten im Raum steht. Solche Sachen. Das wird in Deutschland heute auch nicht mehr. Danach wird heute auch nicht mehr gebaut.
Aber in Moabit gibt es das noch?
In Moabit gibt es das teilweise noch. Und ich habe mit der Gefängnisdirektorin gesprochen und sie meinte, naja, es ist halt, schwierig, da was zu ändern, weil das Gebäude unter Denkmalschutz steht. Und das finde ich schon.
Willkommen in Berlin.
Ich glaube, das ist nicht nur Berlin. Ich glaube, in München, da war ich nicht. In München gibt es ein großes Gefängnis aus dem 18., 19. Jahrhundert. Ich würde mir vorstellen, dass es da ähnlich ist. Das weiß ich aber nicht. Da war ich nicht. Aber nein, ich glaube, also diese Groteske so, weil also es hat was total Groteskes, weil natürlich gibt es auch gute Argumente, ein Gefängnis als Teil von Gesellschaft auch unter Denkmalschutz zu stellen. Aber du kannst doch nicht, wenn da so lange Menschen untergebracht sind, dass dann der Denkmalschutz Vorrang hat. Das fand ich wirklich. Ich fand es wirklich, ich war fassungslos. Und ich glaube halt auch ein Unterschied zwischen Deutschland und der Türkei ist, also auch in anderer Hinsicht sind die Haftumstände in diesen modernen türkischen Gefängnissen, die in den letzten 20 Jahren errichtet wurden, sind nicht in jeder Hinsicht schlechter als in Deutschland. Also das Folter und Misshandlung von Gefangenen systematisch an der Tagesordnung war, das ist auch in der Türkei zum Glück vorbei. Und die konkreten Haftumstände sind und nicht in, der, in mancher Hinsicht sind das, sind sie, wobei ich habe das nur für Untersuchungsgefangene mir genauer angeschaut, weil ich auch selber in der Türkei als Untersuchungsgefangener war und da ist es so, dass die Haftbedingungen und in mancher Hinsicht sind sie in Deutschland humaner oder lockerer und in anderer Hinsicht in der Türkei. Es ist nicht so, dass es in Deutschland in jeder Hinsicht irgendwie humaner wäre. Und ich glaube, ein wichtiger Unterschied ist halt auch, dass in der Türkei wirklich viele Journalisten, zumindest ab, über eine bestimmte Altersgrenze, also die nach dem Militärputsch von 1980 noch miterlebt haben, da gibt es, da haben so viele, allein bei den Journalisten haben Hafterfahrung, Politiker, die irgendwann mal im Gefängnis saßen, selbst Tayyip Erdogan saß mal 4 Monate im Gefängnis. Es war ein offener Vollzugsanstand, in dem er halt Anhänger empfangen hat und so weiter. Das war jetzt nicht, ich glaube, das war noch mal, das war schon ein bisschen lockerer als die, der Hochsicher, das Hochsicherheitsgefängnis, in dem ich war, aber selbst der Ministerpräsident, der Staatspräsident hat Gefängniserfahrung. Also es gibt so gut wie keinen Schriftsteller von Rang in der Türkei des 20. Jahrhunderts, Orhan Pamuk vielleicht abgesehen von Orhan Pamuk, der keine Gefängniserfahrung hatte. Der hat mir mal im Interview hat er mal gesagt, das sei doch ganz gut. Und ich habe dann gesagt, ja, finde ich auch. Das war so Anfang der 2000er Jahre, als es danach aussah, als würde die Türkei, könnte die Türkei diese aus dieser ganzen Geschichte von politisch motivierter Gewalt und Repression und so weiter und dieser unvollendet gebliebenen Demokratisierung und Modernisierung herausbrechen, auch unter der AKP. Da sagte mir mal Orhan Pamuk in einem Interview diesen schönen Satz. Aber sonst wirklich, die für die meisten Schriftsteller von Rang des 20. Jahrhunderts, die haben Gefängniserfahrung. Das heißt aber auch, dass Gefängnisse in der Türkei viel mehr, dass da viel mehr ein Blick auch der Öffentlichkeit da ist, was in den Gefängnissen abgeht. In Deutschland sitzt niemand aus vergleichbaren Gründen im Gefängnis, wie ich im Gefängnis gesessen habe, wie immer noch knapp 100 Journalisten in der Türkei sitzen oder jemand wie große Intellektuelle und Mäzen Osman Kavala. Solche Fälle gibt es natürlich nicht. Es gibt nicht diese politischen Gefangenen, aber diejenigen, die im Gefängnis sitzen in Deutschland, das ist so etwas, was, glaube ich, viel, worum sich die Öffentlichkeit nicht groß kümmert. Und wenn das in der Öffentlichkeit thematisiert wird, dann meistens unter der Fragestellung, dann geht es meistens darum, dass irgendjemand dann auf Hafturlaub irgendwie vielleicht wieder ein Verbrechen begangen hat und dann stellt sich die Frage, geht es denen zu gut und so, aber nicht unter dem Aspekt von, wie human sind eigentlich die Bedingungen in deutschen Gefängnissen. Das ist so etwas, was in Deutschland, glaube ich, nur selten gefragt wird. Und ich habe dann in Moabit, meine Buchpremiere hatte ich im Festsaal in Kreuzberg, der ja auch inzwischen Treptow ist, aber immer noch Festsaal Kreuzberg heißt. Da habe ich die Buchpremiere gemacht, das wollte ich auch, weil dort auch alle Solidaritätsveranstaltungen mit mir in Berlin haben da stattgefunden. Aber die Vorpremiere am selben Tag, die habe ich in Moabit gemacht, im Gefängnis. Und das war toll. Also auch eine völlig andere Gesprächssituation als sonst bei allen Veranstaltungen, die ich sonst gemacht habe. Der Moderator, das war Sebastian Brucks, der
Sprecher
des Berliner Justizsenats, den ich noch von früher kenne und der mich auch gefragt hatte. Und Sebastian hat die erste, also wir sind per Du, weil ich schon wirklich lange kenne, und Sebastian hat glaube ich, nur mich kurz vorgestellt. Und danach ging es dann nur noch so, dass die Leute gefragt haben und ich habe geantwortet, die im direkten Gespräch. Und das war in der Kapelle des Gefängnisses Moabit. Auf der einen Hälfte saßen Bedienstete, Mitarbeiter und die andere Hälfte waren Häftlinge und das war die ganze Zeit so im direkten Gespräch, Frage-Antwort.
Was war die Frage, an die du dich noch am meisten erinnerst?
Die beste Frage ging gar nicht an mich, sondern an die Anstaltsleiterin, die vorher eine Begrüßung gehalten hat. Es war jemand so von ganz hinten, der sich meldete, aber dann auch sofort reinsprach und sagte, Entschuldigung, ich bin seit 2 Jahren hier. Wer sind Sie? Ich kenne Sie nicht. Und
die Reaktion?
Das hat sich dann vorgestellt. Also es war alles sehr freundlich und sehr nett und sehr zivilisiert, aber Irgendwann habe ich mal, ging es darum, habe ich erzählt, wie der deutsche Generalkonsul, der damalige deutsche Generalkonsul in Istanbul, mich regelmäßig einmal im Monat besuchen kam. Ab und zu auch der Botschafter aus Ankara, weil es natürlich als politischer Fall auch sozusagen nicht nur auf Seiten der türkischen Regierung, sondern auf Seiten der Bundesregierung auch so hochgehängt wurde, dass dann auch die, sozusagen die führenden deutschen Diplomaten in der Türkei dann sich der Sache angenommen haben und mich besuchen kamen. Und ich habe dann irgendwann die gefragt, kommt, also die Nicht-Deutschen unter den Häftlingen da im Saal, habe ich ihn gefragt, ob sie dann, ob dann auch ab und zu mal
jemand kommt.
Weil das ist nach dem Wiener Abkommen, hat man einen Anspruch auf konsularische Betreuung. Wenn du in einem anderen Land, im Gefängnis landest, hast du einen Anspruch auf Betreuung durch dein Konsulat. Betreuung heißt ja nicht, dass sie dich da rausboxen können, sondern wenn du keinen Anwalt hast, stellen sie deinen Anwalt und ansonsten kommen vorbei und fragen, wie es angeht oder so. Und da sagte einer aus dieser Runde, meinte, ja, aus dem türkischen Konsulat kommt einmal im Jahr jemand vorbei, genau, kommt am Bayram, ja, am höchsten religiösen Feiertag, am Opfertag, der Opferfeiertag, das wir, den wir jetzt erst gerade vor ein paar Tagen hatten, und bringt Döner mit.
Döner?
Bringt Döner mit. Ja, aber ist immer zu wenig. Worauf dann Gelächter ausbrach, vor allem auf Seiten der Mitarbeiter der JVA, worauf dann dieser Mann sagte, das ist nicht lustig. Und ich glaube, er hatte recht, das ist nicht lustig.
Ja.
Weil so viele Freunde hat man in so einem Gefängnis nicht. Und die waren jetzt auch nicht so, die meisten, also wenn sie von sich erzählt haben, jetzt auch nicht alle, aber die meisten haben gesagt, ja, ich habe Scheiße gebaut und jetzt bin ich hier. Also das ist nicht der Punkt. Das ist nicht die Frage, ob jemand, also die kann man im Einzelfall, muss man die natürlich immer stellen, aber das ist nicht die jetzt, mir ging es jetzt gerade nicht darum, ob jemand da zu Recht sitzt oder nicht, ob er irgendwelche Straftaten begangen hat, wo nach dem gängigen Rechtssystem dann halt auch die Bestrafung im Freiheitsentzug besteht, sondern die Frage ist, unter welchen Bedingungen leben die Menschen, weil es ist einer der Orte, wo man also wie eine Gesellschaft auch ihre Straftäter behandelt. Das ist einer der Orte, wo man was über den Zustand der Gesellschaft ablesen kann. Und zum Schluss vielleicht noch aus Moabit, nach der Veranstaltung, wir saßen da 2 Stunden, ich musste dann irgendwann aufbrechen, weil ich dann zur Premiere musste. Es waren übrigens auch ein paar Kollegen anwesend. Das war aber nicht mein, das war mir sogar ein bisschen unangenehm, das habe ich da auch zu Anfang gesagt, das war nicht meine Idee. Mhm. Die Anstaltsleiterin hatte mich schon bei dem Besuch, also bei meinem Recherchebesuch, hat es ja vorher gefragt, wenn das Buch fertig ist, würden Sie nicht hier eine Vorstellung machen? Und ich habe gesagt, sofort, mach ich sofort, gerne. Also ich hätte jetzt da keine Pressevertreter mitgenommen. Das war dann, ich glaube, Sache des Justizsenats, die dann halt auch ein Interesse daran hatte, zu zeigen, was man so in den Haftanstalten macht. Ich glaube, die Berlinale macht auch, habe ich dann mal der Gelegenheit erfahren, die Berlinale macht seit einigen Jahren auch eine Form von Zusammenarbeit mit den, ich weiß nicht, ob nur mit Moabit oder auch mit den anderen Haftanstalten. Also das ist irgendwie aus deren Perspektive dann auch legitim. Das war mir nur wichtig, das habe ich da aber auch, das habe ich Sebastian Brucks gebeten zu sagen und ich habe dann auch nochmal gesagt, du, Leute, ich wäre auch gekommen, wenn keine Presse wäre, ich wollte euch hier nicht als Staffage für Buchreklame oder so benutzen. Und nach der Veranstaltung sagte jemand zu mir, ach, das ging so schnell vorbei, kommen Sie doch häufiger vorbei, dann vergeht die Zeit hier schneller. Und ich glaube, größeres Lob von jemandem, der gerade im Knast sitzt, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
Was war denn dein Trick, damit die Zeit schneller vergeht?
Ich habe gekämpft. Ich war die ganze Zeit, also so, was ich vorhin erzählt habe, an diesem Moment mit, wie ich sagen, diesen Satz von Erdogan analysiert habe, das war so etwas, was ich, wie ich eigentlich die ganze Zeit, irgendwie die meiste Zeit verbracht habe. Ich war in absoluter, 10 Monate in absoluter Isolation. Also ich habe außer Anwaltsbesuchen und meine Frau, dann, die dann irgendwann kommen konnte, ein paar Mal waren meine Eltern und meine Schwester da, aber das immer nur, also einmal die Woche, eine Stunde. Wenn überhaupt, war ich die ganze Zeit alleine, aber wie ich die Zeit meistens verbracht habe, das war immer zu überlegen, zu analysieren, wo stehen wir gerade, was macht die Gegenseite, was hat sie vor, was macht Erdogan oder türkische Regierung, was sagt sie, was macht sie, was beabsichtigt, was bezweckt sie damit, was können wir dagegen tun, also wir, sagen alle auf meiner Seite, also meine Unterstützer, meine Zeitung, die Bundesregierung, und ich war auch ein bisschen auch von der Hybris, auch von der gewissen Hybris auch besessen. Ich habe dann auch so mit meinen Leuten über Kassiba kommuniziert, die ich dem Anwalt in der ersten Zeit wirklich diktiert habe, weil ich da auch nicht schreiben durfte. Und irgendwann konnte ich in dieser Anwaltskabine dann auch selber schreiben, habe dann auch immer Empfehlungen abgegeben, jetzt das und das machen und das ist die richtige Forderung, das ist die falsche Forderung, und immer versucht, also zu analysieren, die Lage begreifen, wo stehen wir gerade, und dann versuchen, geeignete Gegenmaßnahmen zu überlegen. Und
ich war wirklich auch total kirre?
Ja, aber besser daran kirre werden als an was anderes, als an Langeweile oder an Verzweiflung oder so. Und ich war da echt drauf, so was das anbetrifft. Ich war übrigens auch, ich habe vorher 2 Jahre als Türkei-Korrespondent der Welt gearbeitet, knapp 2 Jahre. Ich bilde mir ein, diesen Job jetzt auch nicht ganz schlecht gemacht zu haben. Aber ich glaube, ich war nie über das deutsch-türkische Verhältnis so gut im Bilde, so gut informiert wie in der Zeit im Gefängnis. Und zwar nicht nur, weil ich Zeitung gelesen habe, das ist ohnehin öffentliche Wissen, das war die Basis. Ich habe darüber hinaus auch aus dem Gefängnis heraus recherchiert, Informationen eingeholt, da wo ich das nicht selber konnte, gezielt Bitten verteilt, gezielt bei bestimmten Leuten nach bestimmten Sachen sich zu erkundigen, und ich habe wirklich so viele Informationen wie möglich gesammelt, um über meinen Fall, natürlich auch über verhaftete Kollegen, deren Anwälte mich gelegentlich auch besuchen kamen, und wo ich dann halt auch nicht nur aus Anteilnahme, sondern auch immer mit der Überlegung, okay, was gibt es bei denen, wo ich vielleicht Rückschlüsse auch auf meine Situation ziehen kann, auch wenn sie nicht diesen internationalen Aspekt hatten, außer bei Peter Steudner, dessen Anwälte dann auch regelmäßig zu mir kamen, der dann auch 3 Monate da das Vergnügen hat, im selben Gefängnis zu verbringen. Also kurz so viele Informationen wie möglich sammeln, um darüber dann nach Gegenmaßnahmen zu überlegen. Und das war das eine. Das andere war zu schreiben. Und
das war wahrscheinlich auch was dir die Kraft irgendwie dann mitgegeben
natürlich
hat,
oder? Natürlich, ich habe meinen ersten Text aus dem Gefängnis, den habe ich noch aus der eben nicht aus dem Gefängnis, meinen ersten Text nach dem Freiheitsentzug habe ich geschrieben noch im Polizeigewahrsam. Die Geschichte, die habe ich ihm wirklich oft erzählt.
Mit
dem kleinen Prinzen, richtig. Aber das war mir total wichtig. Ja. Und zwar wirklich zum Entsetzen auch meiner Kollegen in der Welt, von Daniel Dillenböhmer, der wirklich einen tollen Job gemacht hat in der ganzen Zeit, mich da betreut hat, in der Zeit auch in Istanbul war, der die Hände über den Kopf geschlagen hat. Und das hat er mir später erzählt. Als er das gesehen hat, dachte er einerseits, dieser Idiot, ja, jetzt riskiert er noch den letzten Funken, dass er irgendwie ohne Knast jetzt hier rauskommt, riskiert er dadurch. Aber andererseits, hat er mir auch später erzählt, war auch ein bisschen beeindruckt, dass er dass ich noch aus diesen Umständen, wo es kein Papier gab, Schrift und Papier nicht erlaubt waren, irgendwie einen Weg gefunden hatte, mit einem Buch, das war erlaubt, und mit einem Stift, den ich geklaut hatte bei einem Arztbesuch, mich da zu Wort zu melden. Und mir war das, ich habe darauf bestanden, dass das noch während meines Polizeigewahrsams veröffentlicht wird. Das war dann sozusagen in den Angaben für die Redaktion, ja, in den internen, ja, ich bin mit meiner Redaktion, später auch mit der Bundesregierung, aber da vor allem mit meiner Redaktion, habe ich öfter so eine ähnliche Erpressernummer abgezogen wie Tayyip Erdogan. Ich glaube, das ist so, wenn man zu viel Nähe hat zu jemandem, das fährt so ein Umgang, fährt halt einfach ab. Dann, wenn ihr das nicht druckt, dann so, da erscheint es dann woanders und so. Ja, aber das war mir auch, aber das war mir wichtig, weil ich dachte, okay, selbst wenn es dafür Nachteile gibt, so what, ja, viel wichtiger ist es, ich weiß, was das mir wirklich für ein Glücksgefühl gibt, zu wissen, okay, die haben mich eingesperrt, weil sie mich mundtot machen wollen, und ich zeige denen und allen, ich lasse mich nicht mundtot machen. Ich bin Journalist, und wenn ich hier im Polizeigewahrsam bin und jetzt nicht über nichts anderes schreiben kann, dann schreibe ich über die Zustände hier. Ja. Und ich finde einen Weg. Und ich lasse mich nicht klar ankriegen. Und das war etwas, was mir wirklich total,
meine Damen und Herren,
was mir total Kraft gegeben hat. Und es gab einen Moment, da wirklich, wo meine Stimmung ein bisschen nachließ. Das war im Sommer, als Wesel hatte mir gesagt, mein Anwalt 5 Monate.
Ja.
Hatte ich ja vorhin schon mal erzählt. Diese 5 Monate, das habe ich so, hatte ich so in Erinnerung, so 5 Monate. Ich habe da auch in meinem Bankkalender, ich hatte so einen Abreißkalender, den sind alle verteilt, damit man die Zeit, das Zeitgefühl nicht verliert, sagen sie so schön. So mit der Religionsbehörde, mit den Gebetszeiten und noch irgendwelchen Koranversen oder irgendwelche anderen Weisheiten. So eine, und da hatte ich mir die 5 Monate auch markiert mit so einem Stück Klebestreifen und so und habe mir geguckt, so zwischen Daumen und Zeigefinger, wie viele Blätter noch da übrig sind. Und kurz bevor diese 5 Monate abliefen, wurde Peter Schneutner zusammen mit türkischen Menschenrechtlern auf der Insel Büyükada verhaftet. Es gab einen Tag vorher oder nachher wurde diese Liste publik, diese vermeintliche Liste von terrorunterstützenden Unternehmen, worunter Spätis und Imbiss und so in Deutschland waren, aber halt auch da wieder und BASF und so weiter, worauf dann Gabriel seinen Sommerurlaub unterbrach, in die Türkei nach Berlin reiste und in einer Pressekonferenz die Neuausrichtung der Türkei-Politik verkündete. Und da ging es um die Deckelung dieser Hermes-Bürgschaften, also dieser Bürgschaften für Exporte. Er hat gesagt, unter diesen Umständen könne die Bundesregierung deutschen Unternehmen nicht raten, in der Türkei zu investieren. Gut, Siemens hat das trotzdem gemacht. Ja. Ich hatte kurz vorher so eine riesen Windkraftanlage, Riesendeal. Ich glaube, Siemens kommt auch klar, wenn... Aber alle anderen waren ohnehin zurückhaltend geworden und die türkische Regierung wollte, das war eine der Sachen, die sie von der Bundesregierung wollte, deutsche Unternehmen dazu investieren, dazu ermuntern, in der Türkei zu investieren. Und dann kommt Gabriel, tritt vor die Presse und sagt, sagt genau das Gegenteil, wir können nicht dazu ermuntern, was ja auch bei, abgesehen von Siemens, wie gesagt, die kommen auch so klar, aber bei allen anderen hatte das schon eine gewisse Wirkung. Und ich saß in meiner Einzelzelle und dachte mir zum einen, endlich, weil das ist etwas, was wehtut. Das ist nicht Symbolpolitik und das ist nicht Starksprech. Du kannst auch mit so einem Regime dem kannst du nicht Paroli bieten, indem du versuchst, dem Starksprech irgendwie genauso Starksprech entgegenzusetzen. Das wirst du bei so einem autoritären Regime auch immer verlieren, weil die quasi keine Schamgrenzen haben. Und das will ja auch im Zweifel sein. Das ist nicht der richtige Weg. Also nicht die klare Kante zeigen. Klare Kante kann jeder Depp. Also nicht also verbal klare Kante zeigen, sondern dort Kante zeigen, wo es halt auch weh tut. Und das waren die wirtschaftlichen Beziehungen. Das war genau das, was ich die ganze Zeit auch gehofft hatte. Und jetzt kam diese Ankündigung und ich dachte einerseits endlich und andererseits dachte ich Scheiße.
Mist.
Weil natürlich wird die Türkei nicht am nächsten Tag sagen, na gut, dann lassen wir den laufen. Sondern erstmal bedeutet das die nächste Eskalation, weil sie das jetzt auch nicht auf sie so sitzen lassen werden. Und kurz vor Ablauf dieser 5 Monate, und dann sagte ich, gut, das kann ich jetzt knicken. Und das war so ein Moment, was mir auch später, mir war das selber gar nicht so ganz bewusst. Das hat mir nur Dilek erzählt, auch Wesel und vor allem auch der deutsche Generalkonsul Georg Birgelin. Auch immer sagte, das war eine Zeit, wo man das richtig angemerkt hat, dass du so nicht frustriert, aber halt gereizt warst. Und dann hatte ich, und ich glaube, das hätte mich noch tiefer ziehen können, aber dann kam ich selber auf die Idee, habe dann meine alten Freundin Doris Akrab von der Taz, die für die Dennis-Kampagne ganz eine wichtige Rolle gespielt hat, die hatte mir mal erzählt von den Lesungen mit meinen alten Texten. Und ich hatte irgendwann mal Doris geschrieben, sag mal, wenn mein alter Plunder, wenn so viele Leute sich für meinen alten Plunder interessieren, dann lass uns doch ein Buch daraus machen.
Ja.
Und habe mich dann daran wieder erinnert und habe dann meine alten Texte, also Texte aus der Welt, aus der Taz und ganz alte aus der Jungle World, sozusagen mein gesamtes Oeuvre, was ich in den letzten 20 Jahren publiziert hatte, habe ich dann in die Zelle geschmuggelt, getarnt als Gerichtspost. Und habe dann angefangen, da an diesen Texte auszuwählen, die ein bisschen, dann x Schritt in der Auswahl ein bisschen zu überarbeiten und so. Und das war die, und so habe ich mich also wieder durch Arbeit, durch Schreiben, auch wenn ich in der Zeit habe ich, glaube ich, keinen Beitrag in der Welt geschrieben und auch keine schriftlichen Interviews gegeben, weil ich dann an dem Buch gearbeitet habe. Aber so habe ich, dann diese Zeit, die sonst vielleicht zu einer Krise geführt hätte, gut überstanden. Und ich habe aber insgesamt im Gefängnis, ich habe ein paar Mal geweint, so aus Rührung, weil ich manche Sachen
gerührt haben. Du hast auch unheimlich viel Post bekommen, ne? Also ich glaube, irgendwann hat dein Anwalt mal 2000 Briefe
Nee, das ist nicht über meinen Anwalt. Das ist, ich habe am Anfang gar keine Post bekommen. Aber warte, lass mich noch zu dem Schreiben noch was sagen. Dann kommst du der Post, ja. Ich hatte dann irgendwann, weil ich halt alles mit der Hand geschrieben habe, und das, also im Gefängnis ging das. Das war ein Polizeigewahrsam, wo Papier und Stift verboten waren. Im Gefängnis konnte ich mir im Laden Papier und Stift bestellen, was dann von meinem Konto da abgebucht wurde, zusammen mit anderen Einkäufen, so Kaffee, Zigaretten, was man also braucht, Cola. Ich habe im Knast angefangen, Cola zu trinken. Ich bin davon, musste das mal langsam wieder loswerden, weil ich merke, dass jetzt auch dieses... egal, anderes Problem.
Du bist heute eine Cola-Sucht.
Das ist aus dem Gefängnis geblieben, ja. Aber ich habe da jetzt den Kampf angesagt. So, was wollte ich sagen? Ach ja, mit dem Schreiben. Im Gefängnis war das Problem, nicht an Papier und Stift zu kommen, sondern die rauszuholen. Also Sachen rauszubringen, und dann habe ich irgendwann auch einen Weg gefunden, ziemlich bald dann auch. Zuerst im Gespräch mit der Anwaltskabine. Das waren so kurze Notizen auch an die Öffentlichkeit oder an Freunde oder so. Aber in diesen Kabinen, wirklich ausführlichen Text oder so schreiben, wäre da nicht. Und dann an Bucharbeiten schon gar nicht. Aber da habe ich dann auch Wege gefunden. Ich will jetzt auch nicht alles erzählen. Aber das rauszuschmuggeln. Und auf demselben Weg haben wir dann irgendwann Briefe reingeschmuggelt. Weil am Anfang bekam ich gar keine Post. Weder meine Briefe an Dilek sind rausgegangen, noch ihre Briefe bei mir. Und dann fing irgendwann nichts. Und dann fing irgendwann Dileks Mutter, meine Schwiegermutter, fing irgendwann an, mir regelmäßig in den Knast zu schreiben. 3, 4, 5 Postkarten die Woche, 6 Briefe, Postkarten, meistens Postkarten. Und die habe ich bekommen. Sonst nichts. Keine Briefe, auch nicht Briefe von meiner Mutter oder von meiner Frau, aber Briefe von der Schwiegermutter.
Woran lag
das? Ich weiß es nicht. Ich habe das immer mal Dilek erzählt, worauf sie dann sagte, vielleicht sehen sie darin als zusätzliche Bestrafung. So nach dem Motto, und jetzt kriegt auch noch die Post der Schwiegermutter. Und das habe ich irgendwann mal, ich habe ein Gespräch mit der Anstaltsdirektion beantragt, dann auch bekommen, saß dann beim stellvertretenden Anwalt, Direktor, und eine der Sachen, die ich angesprochen habe, eine war, dass ich im Zuge des Ausnahmezustands waren auch so Rechte, die man selbst, wenn du eine Einzelzelle hast, waren außer Kraft gesetzt worden, dass du dich für ein paar Stunden in der Woche mit Gefangenen zusammenschließen lassen kannst oder auf den Sportplatz besuchen kannst. Das war, als ich verhaftet wurde, war das außer Kraft gesetzt worden, dass diese Sachen wurden nach und nach, der Sportplatz wurde wieder geöffnet, aber ich war selbst auf diesem Sportplatz alleine. Alleine mit einem Ball, hat einen Fußball
und
gekauft,
hast dann mit dir selbst Fußball gespielt?
Ja, natürlich. Ich habe auch jedes Spiel auch gewonnen, natürlich. Ich habe irgendwann zu einer Veranstaltung, zu einer Solidaritätsveranstaltung in Hamburg, habe ich eine kleine Grußbotschaft verfasst und da auch den Tipp gegeben. Vielleicht wäre das auch was für den Hamburger SV, ja, weil es wird.
Sich bestimmt gefreut.
Hätten sich mal an den Tipp gehalten. Also es wird einfach dort, Fußball wird deutlich einfacher. Sartre hat mal gesagt, dass Fußball erschwert sich immens durch die Anwesenheit einer gegnerischen Mannschaft. Und die hatte ich nicht. Dadurch wird es einfacher. Deswegen war das auch mein Tipp an den HSV. Ich glaube, hätten sich an den Tipp gehalten, wären sie heute noch erstklassig. Jedenfalls war das einer der Punkte, dass ich... Es war ganz, ganz schön, den Platz immer als Sieger zu verlassen, aber eigentlich war das auch ein bisschen öde. Und ich dachte, wenigstens auf dem Sportplatz mit anderen Leuten, also auch die Leute in meiner Reihe, die Häftlinge, die meisten ehemalige Staatsanwälte und Richter und so, die waren dann auf dem Sportplatz, wurden dann zu dritt oder so hingeführt. Und ich war selbst da allein. Das war eine der Sachen, die ich bei dem Gespräch mit dem Anstaltsdirektor angesprochen habe. Und die andere war...
Warum kriege ich Post von meiner Schwiegermutter?
Warum kriege ich sonst keine? Nein, ich habe ja nicht mich über die Post meiner Schwiegermutter beschwert. Ich habe dann nur gesagt, ich habe das gefragt und habe dann auch... habe diesen Witz von Dilek quasi wiederholt, worauf er dann auch grinsen musste. Und Dilek und ich hatten uns eingestellt, uns zu schreiben.
Achtung, können automatisch öffnen.
Wir hatten ja Möglichkeiten, über die Anwälte auch zu kommunizieren. Und deswegen dachten wir, wir brauchen uns keine Briefe zu schreiben, die nicht ankommen. Und nach diesem Gespräch mit dem Anstaltsdirektor, am nächsten Tag kamen sie an meine Zelle und haben mir 3 Briefe gegeben, die Wochen vorher abgeschickt worden waren. 3 Briefe. Aha, okay, irgendwo liegen sie also hier, die Briefe. Und dann haben Dilek und ich das auch wieder probiert, uns zu schreiben. Und danach... Die habe ich danach bekommen. Und vereinzelt andere Briefe, aber wirklich nur sehr vereinzelt. Und vor allem auf Türkisch und aus der Türkei abgeschickt. Mhm. Und dann hat Dilek irgendwann dazu in einem Interview mit dpa dazu aufgerufen, nicht nur mir zu schreiben. Dieses Aufruf gab es vorher auch schon. Es gab auch Kampagnen so von Amnesty, von der Taz, von ich glaube der Deutschen Journalistenunion. Aber was die dann gemacht haben, weil das halt nicht ankam, hat sie nicht nur aufgerufen, mir zu schreiben, sondern die Welt hat auch eine Mailadresse eingerichtet. Schreibt dennis@welt.de. Und diese Sachen wurden ins Türkische übersetzt und dann in die Post gelegt. Kam aber immer noch nicht an. Und dann habe ich irgendwann zu Daniel, also Daniel wissen lassen, wenn das nicht so geht, dann machen wir es halt anders. Und das Zeug haben wir, das haben wir reingeschmuggelt. Das haben wir reingeschmuggelt. Das sind die 2000 Briefe ohne die Hasspost. Ja? Ja. Die haben die Kollegen aussortiert. Und das Besondere daran, ich glaube also mit 2000 Briefen, auf der Grundlage kann man wirklich empirische Sozialforschung betreiben. Das ist schon eine Zahl. Und deswegen habe ich auch eine ziemlich genaue Vorstellung davon, weswegen diese Free-Dennis-Geschichte so groß war und die Anteilnahme so breit war. Ich glaube, auf der einen Seite hatte das nämlich sehr viel mit mir persönlich zu tun. Also dass dann, was weiß ich, am Tag, Internationalen Tag der Pressefreiheit am Brandenburger Tor dann die Taz und die Welt und die Bild und die Jungle World zusammen und Reporter ohne Grenzen da zusammen, also dann Veranstaltungen organisieren, die meine Freunde unterstützen, die meine Freunde organisiert haben. Das hat natürlich was mit meinem persönlichen beruflichen Werdegang zu tun. Das waren meine Freunde, wirklich der Freundeskreis für Dennis, der hieß nicht umsonst so, das waren wirklich Menschen, mit denen ich seit 20, 30 Jahren befreundet bin, die viele Sachen angestoßen haben, auch in diesen Briefen kam etwas, was sehr häufig oder recht häufig war, dass mir Leute schrieben, du erinnerst dich bestimmt nicht, aber ich habe mal...
Wir sind nur schon an schönem Berg, ich bin nur gerade erschrocken, dass wir schon so weit gefahren sind, aber erzähl mal.
Ja, aber wir haben doch noch eine ganz schöne Strecke, oder?
Wir haben noch eine kleine Strecke, aber es...
Ja, drehen wir nicht die Runde?
Doch, wir drehen die ganze Runde, aber wir haben jetzt schon echt viel gemacht von der Runde.
Bitte?
Erzähl mal fertig und dann komme ich gleich zu unserem nächsten Spiel.
Aber das finde ich gut. Aber die, also auf der einen Seite, dann schrieben mir Leute, du erinnerst dich bestimmt nicht, aber ich habe dann und dann mal ein Praktikum gemacht in der Taz oder sogar in der Jungle World, was für mich dann schon 15 Jahre oder so zurücklag. Und jedenfalls, und da hast du mir mal gesagt, das und das, und das ist mir in Erinnerung geblieben. So, das fand ich schön. Also ich konnte mich an die wenigsten davon tatsächlich erinnern.
Trotzdem schön.
Trotzdem, ja, weil ich auch, gerade in der Taz habe ich die interne Fortbildung organisiert, habe die Workshops organisiert, über die Taz in den letzten Jahren recht viel ihres Nachwuchs gewonnen hat. Also ich hatte da mich auch mit Praktikanten zu tun, deswegen habe ich auch nicht alle in Erinnerung. Aber das war schön. Das war also wirklich auch sehr persönlich so, was mir auch das Gefühl gab, okay, hast du nicht alles in deinen, was waren das zu dem Zeitpunkt, 44 Lebensjahren falsch gemacht, ja, wenn du so was zurückbekommst. Also auf der einen Seite ging das sehr mit mir eng, diese Breite der Anteilnahme sehr eng mit mir, mit sehr viel mit mir zu tun. Und auf der anderen Seite war das weit weg von mir, weit weg sogar von der Türkei, dass wir Menschen schrieben, übrigens auch so quer weil es einige dann auch erzählt haben. Ich habe bei uns in der Zeitung, was weiß ich, im Göttinger Tageblatt oder in der Badischen Zeitung oder so, eben DPA, also durch DPA das Interview gelesen und ich schreibe ihnen, ich habe das noch nie gemacht, ins Gefängnis jemanden, den ich nicht kenne, zu schreiben, aber, und das war ein sich wiederholendes Motiv, ihr Fall hat uns, oder dein Fall, hat mir vor Augen geführt, ja, dass das, was wir an Freiheiten und Rechten hier in Deutschland für selbstverständlich halten, vielleicht doch nicht so selbstverständlich sind, dass sie gefährdet sind. Weil es ist ja nicht nur die Türkei, es sind auch Regime in der EU wie Polen oder Ungarn, in denen die Meinungsfreiheit, die Pressefreiheit und andere Grundrechte eingeschränkt werden. Es ist eine Regierung in den USA, ein Präsident, der von Verhältnissen träumt, wie sie in der Türkei schon herrschen. Es ist natürlich das Russland unter Wladimir Putin, so das Role Model für diese autoritären Regime mit demokratischer Fassade. Und wir haben natürlich eine Partei in Deutschland, die von denselben Verhältnissen träumt, die also eine Partei des organisierten Ressentiments, der im Bundestag sitzt, von denselben Verhältnissen träumt. Und ihr Fall, um das zu Ende zu führen, hat mir vor Augen geführt, dass das, was wir an Freiheiten und Rechten für selbstverständlich halten, das ist vielleicht doch nicht so, dass es fragil ist, dass man das verteidigen muss. Und deswegen mache ich etwas, was ich noch nie in meinem Leben getan habe. Ich schreibe einem mir persönlich vollkommen fremden Menschen, der noch dazu im Gefängnis sitzt. Und ich glaube, das waren diese beiden Momente, die da zusammenkamen. Also auf der einen Seite sehr eng mit mir persönlich und auf der anderen Seite eine Reaktion auf
was weltweit schief
also das, was genau was über die Türkei hinaus sagen, was viele Leute dann als
nächste Station Tempelhof
Geschichte gesehen haben, wo sich eine bestimmte Entwicklung irgendwie verdeutlicht hat und wo sie dann sagten, okay, und sie wollen dann auch was machen und sei es nur jetzt mir ins Gefängnis schreiben.
Ich würde da einmal kurz anknüpfen, eben auch auf diese Geschichte, inwiefern ist die Pressefreiheit eigentlich auch hier in Deutschland gefährdet, weil wir sind ja auch aktuell in der Situation, du hast es schon gesagt, wir haben eine Partei, die da durchaus schwierig ist. Wir haben aber auch den Fall, dass es immer häufiger Bedrohungen einerseits gegen Politiker, aber auch gegen Journalisten gibt. Also wie siehst du da die Situation aktuell hier in Deutschland?
Also das finde ich echt schwierig. Wir haben in Deutschland, es gibt Probleme mit der Pressefreiheit, übrigens nicht nur durch Anfeindungen, sondern es gibt natürlich auch Sachen, sozusagen presseimmanente Sachen, die Pressefreiheit und die Freiheit von Berichterstattung einschränken und also wo sich die Presse oder die Medien selber einschränken oder diese Frage im Raum steht. Ich glaube, sowas, also mit einer Situation wie in der Türkei oder auch hier im Nachbarland Polen, 100 Kilometer von hier, das ist nicht vergleichbar. Das ist eine andere, ganz andere Bedrohung. Und es gibt natürlich auch in Deutschland, sagen wir mal, immer wieder Ambitionen. Zuletzt hat das der Bundesinnenminister, der auch nur angekündigt hat, eine Strafanzeige. Hast du einen für mich?
Wir haben alle einen, ja genau, wir haben ausreichend. Aber erzähl ruhig weiter. Bundesinnenminister Horst Seehofer, der eine Strafanzeige gegen eine Taz-Kollegin stellen wollte
aber es dann nicht.
So, einmal unsere Tickets.
Was ist das?
Das ist mein Berufs-Tagesspiegel-Ticket.
Ach, sehr schön.
So.
So. Horst Seehofer, aber was dann nicht nur, ich glaube, so von einhellig, soweit ich das verfolgen konnte, von allen Journalisten oder Kommentatoren in allen Medien zurückgewiesen wurde, sondern auch aus der Bundesregierung, auch von der, auch die Kanzlerin wurde ja, hieß es ja, dass die Kanzlerin es dem Innenminister auch deutlich gemacht habe, dass sie das für keine so gute Idee hält. Ich glaube, dass da die in Deutschland noch immer was stark, also natürlich gab es immer wieder auch in Deutschland in der Vergangenheit Razzien bei Redaktionen. Es ist nicht so, dass bei Cicero irgendwann mal, bei der Taz, ich glaube zuletzt in den 90er Jahren, es ist nicht so, dass sowas nicht vorkommt, aber dass sozusagen eine Strafanzeige oder eine Strafverfolgung aus der Bundesregierung heraus angeleitet wird. Ich glaube, das letzte Mal, das war dann die Spiegelaffäre 1961. Und dass diese Linie hält, das finde ich sehr beruhigend. Und ich finde, das hat auch dieser Fall Seehofer gezeigt. Das heißt übrigens nicht, dass ich das für grundsätzlich illegitim halten würde, eine Strafanzeige zu erstatten wegen Berichterstattung. Aber es ist halt was anderes, ob das jemand macht als Berufsvertreter. Ich halte nicht viel von gewissen in den Medien sehr häufig zitierten Polizeigewerkschaftern, aber ich finde das legitim, wenn die da, wo sie meinen, ihre Interessen berührt zu sehen, wenn sie im Fall von Fox-Verhetzung oder was auch immer sind, da Strafanzeige zu erstatten. Es ist legitim, es ist immer legitim. Es ist aber was anderes, ob die Bundesregierung versucht, den Eindruck, also auch nur den Eindruck erweckt, es würde politische Zensur stattfinden. Ja. Deswegen ist es was völlig anderes, ob jetzt Gewerkschaften, NGOs oder was auch immer, gegen wen auch immer, auch gegen Journalisten oder gegen Presseerzeugnisse, wegen einzelnen Texten, Strafanzeige erstanden, ist was völlig anderes, als wenn das die Bundesregierung macht. Und ich glaube, an dem Punkt, das hat aber diese Geschichte auch ganz gut gezeigt, da hält da ist der Konsens in Deutschland, ich glaube, heute sogar weiter als oder gefestigter, als es vielleicht noch vor ein paar Jahren der Fall war. Zu den Bedrohungen und so mit der, das, ja, natürlich, das gibt es, aber ich finde, dass, ich glaube, das ist auch einer der Gründe, weswegen Deutschland in der Rangliste der Pressefreiheit inzwischen so in den 20s regiert, also nicht mehr in den Top 10 ist. Das liegt weniger an staatlichen Maßnahmen, sondern so hatte ich dieses Ranking sozusagen auch, wie es zustande kommt, kenne von Reporter ohne Grenzen. Das eine sind halt Übergriffe und Drogen und so weiter. Und das zweite ist, aber das sind auch so Sachen, die dann auf dieses Ranking einfließen, wie
wie groß ist die Pressevielfalt oder was gibt es für eine Form von Konzentrierung, Monopolisierung? Das hast du ja in vielen Regionen Deutschlands, was auch an der freien und unabhängigen Berichterstattung und auch der Information, dem Recht der Leserinnen und Leser oder der Bürger, sich auch von verschiedenen Quellen Informationen zu beziehen, halt auch zuwiderläuft, wenn es halt nur eine Zeitung gibt aus einem Haus, die dann halt in der Region berichtet. Das gibt es, aber ich finde, wir sollten als Journalisten jetzt auch nicht, wir sollten auch nicht weinerlich werden. Das ist irgendwie, ist diese Droherei im Internet, das gehört, das ist irgendwie auch das ist Zeichen der Zeit und
muss man aushalten, findest du?
Ich finde, das muss man aushalten, weil als Person des öffentlichen Lebens, und das bist du als Journalisten zumindest mit einem bestimmten Reichweite und Namen, dann bist du eine Person des öffentlichen Lebens. Sag das auch, was du sagst, hat Auswirkungen, das wird zur Kenntnis genommen, und als Person des öffentlichen Lebens gehört das dann, muss man das, glaube ich, auch aushalten. Also man muss nicht alles aushalten, es ist auch da wieder, es ist legitim, Strafanzeige zu erstatten. Ich habe neulich zum ersten Mal Strafanzeige erstattet, was ich sonst nicht gemacht habe, weil ich weiß, dass die Fälle eh nicht verfolgt werden, selbst in Fällen von Bedrohung, Beleidigung, das ist, komm mal, an die Güte. Ich habe neulich zum ersten Mal, das war im Zusammenhang mit diesen NSU 2.0 gekennzeichneten Mails, von denen ich auch einige erhalten habe, und weil da der Verdacht im Raum stand, dass das Verbindung zur Polizei haben könnte, ich dachte, okay, das ist was anderes, das ist etwas, was man ernst nehmen muss, und deswegen erstatte ich da auch Strafanzeige. Aber ansonsten bei diesen Bedrohungen, mir ist es ein bisschen, ich habe manchmal das Gefühl, dass manche Leute übrigens auch quer durch das politische Spektrum das auch als Form von Auszeichnung dann werten, wenn sie irgendwie bedroht werden, und jeden Scheißdreck, den irgendwer irgendwo twittert, dann gleich sozusagen weitergeben und sehe, ich werde hier bedroht, oder gleich am liebsten ins Twitter-Profil reinschreiben, dass sie irgendwer mal als irgendwas bezeichnet hat. Das ist so eine Form von, reicht dann ein bisschen zum gewissen Distinktionsgewinn, der mir ein bisschen suspekt ist. Ansonsten gibt es nochmal, es gibt natürlich eine ernste rechtsterroristische Bedrohung in Deutschland seit ein paar Jahren, was auch relativ, also was neu ist, aber die ist ernst, die ist tödlich. Aber das ist jetzt nichts, das ist keine Gefahr, wo wir Journalisten jetzt irgendwie besonders irgendwie gefährdet werden. Also die Menschen, die in Hanau ermordet wurden oder die in Halle ermordet wurden, das waren keine Journalisten, und Walter Lübcke war auch kein Journalist. Also es gibt diese rechtsterroristische Gefahr. Ich glaube, die ist auch Produkt auch der politischen Atmosphäre, die auch von Leuten aus dem Bundestag geschürt wird. Also Walter Lübcke wurde von der AfD zum Abschluss freigegeben. An deren Händen klebt das Blut von Walter Lübcke. Aber das ist ernst. Aber ich glaube halt nicht, dass wir da, das ist jetzt für dich jetzt kein, nicht und speziell unter dem Gesichtspunkt von Pressefreiheit verhandeln. Ich glaube, das trifft auch. Trifft andere auch.
Ganz kurz, wir haben jetzt folgende Situation. Wir sind eigentlich gleich schon am Ende, haben aber echt noch so ein bisschen was im Petto. Ich würde jetzt einfach mal dir vorschlagen, ich weiß nicht, wie viel Zeit du hast, dass wir einfach noch ausnahmsweise zum ersten Mal in der Ringbahngeschichte noch ein paar Stationen dranhängen. Wenn das für dich in Ordnung ist. So drei.
Ich glaube, das ist mein. Ich habe ein Interview mit Thilo Jung gegeben, und er sagte, das sei das längste Gespräch in knapp 500 Folgen
Jung und Naiv. Vielleicht liegt es an dir. Also, dass wir einfach noch, sagen wir, drei Stationen mehr hängen wir noch dran, und dann ist aber Feierabend.
Gerne.
Okay, dann würde ich jetzt aber auf jeden Fall mal ein Spiel machen. Und zwar heißt das:
Eine Station, Entscheidungen.
Bis zur nächsten Station musst du immer zwischen zwei Sachen entscheiden. Kein Joker, einfach schnell quasi reagieren. Schreiben oder geschrieben haben?
Verstehe ich nicht. Schreiben.
Frühaufsteher oder Nachteule?
Nachteule.
Wegbier oder Gin Tonic?
Gin Tonic.
Ernst oder ironisch?
Ernst, bierernst.
Zurück oder in die Zukunft?
In die Zukunft.
Flörsheim oder Friedrichshain?
Flörsheim.
Fastnacht oder Karneval der Kulturen?
Weder noch.
Prenzlauer Berg oder Kreuzberg?
Na, das ist eine Frage. Kreuzberg natürlich.
Teufelsberg oder Cottbusser Tor?
Kotti.
Baklava oder Berliner?
Baklava.
Tee oder Nescafé?
Nescafé allein schon, weil es mich an den Knast erinnert.
Und wenn, dann mit Milch und Zucker oder schwarz?
Milch und Zucker, immer.
Macht den Nescafé besser, ne?
Das macht jeden. Ich bin auch sonst Milch und Zucker. Ich trinke auch gerne Bier mit Grapefruit oder so. Mädchenbier, sagt man.
Okay.
Sagen andere, sagen habe ich keinen Ausdruck von Frauen. Das ist nicht mein Ausdruck.
Kippe oder E-Zigarette?
Zigarette natürlich. Echte.
Rot oder grün?
Rot oder grün?
Mhm.
Wenn es politisch gemeint ist, rot.
Haus besetzen oder Haus besitzen?
Eine finde ich gut, das andere habe ich.
Okay, das lassen wir dann einfach jetzt mal offen. Taz oder Springer?
Boah. Zuerst das eine, dann das andere und vielleicht danach irgendwann vielleicht auch wieder das andere. Das ist keine, Frage von Glauben. Das ist auch nicht und viel nicht so wie Flörsheim oder Friedrichshain.
Wo die Entscheidung klar ist.
Wo die Entscheidung natürlich klar ist.
Und die letzte Frage wäre BER oder Tegel?
Tegel.
Tegel.
Meinetwegen hätte dieser blöde Flughafen nie gebaut werden müssen, weil ich finde es toll. Also das ist der einzige Flughafen, den ich je gesehen habe, wo man mit dem Taxi quasi zum Check-in kann. Und ich finde Tegel super und ich finde es sehr bedauerlich, dass dieser blöde Flughafen jetzt endlich fertiggestellt ist. Meinetwegen hätte das noch 20 Jahre so weitergehen können.
Was ich ganz interessant fand eben, du hast zwischen Flörsheim und Friedrichshain dich für Flörsheim entschieden. Würdest du deine Heimat noch da verordnen oder würdest du mittlerweile sagen, du bist eigentlich auch schon Berliner?
Ja, aber Friedrichshain, ich weiß nicht, ob es so ein das Berlin gibt, vielleicht ist als Lebensgefühl von jemandem, ich schätze mal, du bist so etwa 20 Jahre jünger als ich, weiß ich nicht. Ich würde, ich glaube, es gibt schon Unterschiede. Ich habe mal in Ostdeutschland, also in Mitte gelebt, ganz zuerst sogar im Prenzlauer Berg, aber es gibt schon gewisse Unterschiede so zwischen Osten und Westen. Und ich wohne lieber in Westdeutschland, der Flörsheim ist Westdeutschland. Und ich habe nichts gegen den Osten, ich finde Leipzig finde ich toll, aber ansonsten ist das so... I prefer den Westen, immer. Auch in anderer Hinsicht. Und deswegen auch Flörsheim und nicht, wir haben nichts gegen Friedrichshain, aber wenn du so gefragt hast, und natürlich habe ich, um vielleicht nochmal auf diese Knastgeschichte zu kommen, habe ich durch diese Anteilnahme, die gerade in meiner Heimatstadt auch so groß war, mit den Mahnwachen und so, bin ich auf eine Weise auch wieder Flörsheimer geworden, wie ich das eigentlich schon seit Jahren, also ich lebe das seit 25 Jahren nicht mehr. Aber das hat dann doch gezeigt, okay, es gibt irgendwie so eine
Verbindung.
Es gibt so eine Verbindung, genau. Deswegen habe ich mir auch dann nicht nehmen lassen, als dann der damalige Bürgermeister von Flörsheim mich einlud, die Rede zum Festtag zum 3. Oktober zu halten. Das habe ich jetzt nirgends anders gemacht, aber zum Tag der Deutschen Einheit auf dem Festtag in Flörsheim zu sprechen, die Einladung habe ich gerne angenommen. Ich habe dann gesagt, übrigens, ich habe dann noch, nachdem ich die Einladung angenommen habe, ich hatte dann noch so einen alten Text, habe ich gesagt, den könnte ich eigentlich, passt prima zu der Gelegenheit, den könnte ich da eigentlich vortragen. Das hat ihn kurz erschreckt, das habe ich natürlich nicht gemacht, aber jedenfalls hätte ich das nur in Flörsheim gemacht. Nicht in Friedrichshain und nicht mal in Kreuzberg.
Aber in Berlin fühlst du dich trotzdem auch ein bisschen wohl.
Aber natürlich.
Jetzt musst du noch zwei Sätze sagen dazu, warum Berlin schön ist vielleicht. Oh. Wenn wir jetzt so von Flörsheim gespielt haben, wir sind ja im Berlin-Podcast.
Hat das Berlin nötig, sich so bewerben zu lassen? Nee, Berlin ist okay.
Das ist die schönste Liebeserklärung, glaube ich, die ich jemals an Berlin gehört habe. Berlin ist okay. Ich würde noch einmal kurz tatsächlich auch auf die türkische Community hier in Berlin eingehen. Es sind, glaube ich, habe es hier irgendwo auf meinem Zettel stehen, 180.000 oder so, die in Berlin knapp, nee, du weißt es, ich glaube so ungefähr sind es, die in Berlin leben. Wie nimmst du das hier wahr? Es war ja auch tatsächlich eine große Debatte, die nochmal aufgebrannt ist 2018, als dann Erdogan gewählt wurde und mehr als 50% hier für ihn gestimmt haben. Was ist da dein Eindruck?
Bist du sicher, dass du die Zeit dafür noch hast?
Versuch dich kurz zu fassen. Sagen wir
eine Station. Ich finde das nicht so gut. Das war jetzt sehr kurz.
Du solltest sollst einordnen ein bisschen. Also was glaubst du auch, woher kommt das? Ich meine, wir sind hier in der selbsternannten Stadt der Freiheit.
Das kommt daher. Also es sind über 60% Deutschland, weil ich habe die Zahl für Berlin, habe ich jetzt nicht im Kopf. Aber
ich glaube, es waren 51 in Berlin.
Dann ist das türkische Durchschnitt.
Ja.
Das ist wirklich, sonst ist es in Deutschland ja so um die 60%, 65% für die AKP. In Holland und in Österreich liegen die Werte noch höher. Das hat einfach was damit zu tun, das ist die Soziologie der Einwanderung, die sich hier fortsetzt. Also aus denselben Gründen kommt die pro-kurdische linke HDP in der Schweiz auf 50%. Weil es in der Schweiz keine Gastarbeiter, jedenfalls nicht in der Form wie in Deutschland, gab keine Arbeitseinwanderer, sondern das waren vor allem politische Flüchtlinge und darunter viele Kurden, die in die Schweiz gekommen sind. Und das spiegelt sich dann auch, in Schweden ist es ähnlich. Also das ist einfach die Soziologie der Einwanderung, aus welchen Milieus, kulturell, sozioökonomisch und so weiter, kamen die Leute nach Deutschland. Und die Frage ist dann aber, wie kann es eigentlich sein, dass ich in der dritten, vierten Generation noch diese Soziologie der Einwanderung fortsetzt. Es sind zwar nicht 70%, also es sind natürlich nicht alle sind stimmberechtigt, viele haben ja auch keine türkische Staatsbürgerschaft mehr, es gehen auch nicht alle wählen, also das muss man ein bisschen, aber selbst unter dieser Relativierung ist es so, dass die kommt Erdogan und die AKP in ehemaligen Gastarbeiterländern wie Deutschland hat eine höhere Zustimmung als in der Türkei, weil halt hier das Milieu der Einwanderer aus dem größeren Teil auch klassischerweise die Wählerschaft der AKP stammt. Warum das so ist, warum sich das über 40 Jahre so erhalten hat, warum sich die Soziologie der Einwanderung so fortschreibt, das ist eine große Frage. Ich glaube nicht, dass wir die jetzt hier in der S-Bahn erschöpfend behandeln können. Es wäre wünschenswert, das zu überwinden, sage ich jetzt mal. Sonst ist es wichtig, wir können gerne noch eine Runde drehen. Dann reden wir auch in aller Ausführlichkeit darüber.
An wen glaubst du denn, oder wer kann es denn ändern? Ist es die Politik, ist es die Gesellschaft, die für eine bessere Integration sorgen muss? Was kann das denn ändern, dass Leute, die hier in der dritten, vierten Generation leben, sich vielleicht auch mehr hier zugehörig fühlen als dem Land, aus dem ihre Großeltern entstammen?
Ich glaube, das mit dem Zugehörigkeitsgefühl, das ist noch mal was anderes. Also es geht hier so, ich glaube, bei vielen, es ist das, was viele dann schon toll finden, dass da einer ist, der irgendwie der scheinbar der Welt zeigt, wo der Hammer hängt und selbstbewusst auftritt und ein fromm und religiös ist, wie halt auch viele hier auch. Aber ich glaube, viele wissen das eigentlich auch. Viele auch, selbst diese Erdogan-Wähler hier, die wissen das auch, dass es mit der Demokratie und der Türkei nicht so gut bestellt ist. Als ich im Gefängnis war, in der Zeit gab es eine andere Eskalation. Kurz nach meiner Verhaftung gab es eine Eskalation, als die türkische Familienministerin, die da nach Rotterdam gereist ist, um so eine Veranstaltung zu machen. Das hat die holländische Polizei verboten. Und Mark Rutte hat damals dann diese Eskalation auf den Straßen von Rotterdam, wo der Konvoi der Ministerin, die heimlich aus Deutschland eingereist war, kurz vor dem Konsulat gestoppt wird und nicht durchkam. Und sowohl Rutte hat das in seinem Wahlkampf dann benutzt, als auch die AKP und Erdogan in dem Verfassungsreferendum. Aber währenddessen gibt es ganz eine interessante Stelle, was so über Handy wie das aufgehalten wurde, wo zwei in Holland lebende Jüngere Erdogan-Anhänger oder AKP-Anhänger da hingegangen sind zur Unterstützung der Familienministerin. Ja, und dann marschiert da die holländische Polizei auf und das ist so ein aufgeregtes Handyvideo, und man hört, wie sie sich unterhalten und der eine sagt, die werden uns verhaften, die werden uns verhaften. Und sein Freund sagt, und das sind Erdogan-Anhänger, die sich unterhalten, sein Freund sagt, Quatsch, wir sind doch hier nicht in der Türkei.
Das ist doch völlig grotesk.
Das ist total grotesk, aber ich finde das auch schön, weil das auch zeigt, dass auch zumindest guter Teil auch der Leute, die hier Erdogan wählen, dass sie eigentlich auch genau wissen, was in der Türkei abgeht.
Aber ist es dann nicht fast umso schlimmer, dass sie ihn trotzdem wissen? Also man kann nicht mal ihnen sagen, es ist eine Unwissenheit.
Also aus türkischer Sicht würde ich denen das Wahlrecht entziehen. Also, das hat ja seine Gründe, deswegen, das gab es vorher nicht. Das ist erst seit ein paar Jahren der Fall, dass man in türkischen Konsulaten im Ausland wählen kann. Wovon nicht nur die AKP profitiert, die HDP profitiert davon auch, die kurdische Partei, aber aus türkischer Sicht würde ich
als Erdogan machst du es natürlich nicht,
wenn du davon profitierst.
Er sei denn, er würde im Ausland insgesamt mehr andere Ergebnisse erzielen.
Genau, aber im Moment sieht es ja für ihn ganz gut aus.
Also bei der letzten Parlamentswahl konnte man überall, ich glaube auch in einigen afrikanischen Staaten und so weiter, das einzige Land, wo man nicht wählen konnte, das war Nordirak. Mhm. Weil da ziemlich viele Kurden sind, weil er wusste, da kommen irgendwie hinter 90% für die HDP. Deswegen war das Konsulat in Erbil war das einzige, wo, obwohl es dann nennenswerte bestimmte Staatsbürger gibt, die da arbeiten oder so, oder leben, da hat man keine Wahlurne aufgestellt. Aber es war auch die einzige. In einem Land, wo mit einer nennenswerten Anzahl von, also selbst in Japan und in Kenia oder so könnte man wählen, aber nicht in Erbil.
Ich würde jetzt tatsächlich mal unsere letzte Station einläuten, weil wir es ja versprochen haben.
Ringbahn Speed Dating.
Du hast jetzt noch eine Aufgabe und zwar darfst du mit dem Mikro einmal loslaufen und irgendwen hier in der Bahn zu irgendeinem Thema, du kennst dich ja journalistisch aus, interviewen oder mit ihm sprechen.
Okay, zum Beispiel
irgendwen
über ihn.
Einfach losgehen.
Okay. Hallo. Dennis Yücel, ich wurde vom Tagesspiegel beauftragt, Sie was zu fragen. Wie finden Sie das mit dieser Masken in der U-Bahn?
Nee, ist doch wichtig. Es ist ein aerosolverbreitender Virus. Also, und es ist doch wichtig, dass wir auch die Schwachen in der Gesellschaft schützen, oder?
Sie finden das keine Belastung oder keine Zumutung? Ich
habe seit Mitte Januar kurze Hosen. Also für mich ist Wärmetechnik eine Belastung natürlich, aber es geht doch nicht darum, ob ich jetzt darunter jetzt ein bisschen mehr schwitze. Es geht darum, ob wir dann auch die Schwächsten in der Gesellschaft mitschützen, die sich jetzt durch Autoimmunerkrankungen halt enorme Risiken haben, die durch irgendwelche Vorerkrankungen der Atemwege Probleme haben. Mittlerweile hat es ja gezeigt, dass das auch, wenn man davon schwer erkrankt ist, dass das innere Organe angreift, der Virus. Wir müssen halt das durchziehen, bis wir entweder so weit durcherkrankt sind, dass eine Herdenimmunität besteht oder endlich ein Impfstoff da ist. Und ich denke mal, das sollte doch jeder auf die Reihe kriegen, oder?
Vielen Dank. Das war eine Frage, richtig?
Was?
Eine Frage.
Ja, eine Station quasi. Du darfst wieder zurückkommen und jetzt gehen wir Richtung Tür. Und du darfst mir aber noch kurz erzählen, was er... Upsala, Entschuldigung. Jetzt sind wir an der Greifswalder Straße. So, worüber habt ihr gesprochen? Greifswalder Straße, wir sind...
Ostdeutschland, oder?
In Ostdeutschland, wo du nicht gerne sein möchtest, aber...
Nein.
Ist eigentlich, so Prenzlauer Berg ist auch nett hier.
Bitte?
Prenzlauer Berg kann man... Ja.
Wenn es eine Strafe gibt, dann sollte man die auch kontrollieren.
Geht es um die Maske?
Ja, es geht um die
Maske. Weil nicht alle Masken tragen? Okay. Ja, wir sind leider nicht für die Kontrolle zuständig, aber...
Manchmal, weil ich habe gehört, dass ihr von der Tagesspiegel seid, dass man das dann wirklich auch mal nachvollziehen kann, warum man eine Strafe zahlt oder warum man überhaupt die Masken trägt. Das ist es ist sehr, sehr gefährlich, gerade für uns alte Menschen. Ja.
Also ich glaube, es schützt die Gesundheit aller, deshalb ist es wichtig. Aber viel mehr können wir dazu auch nicht machen. Wir müssen
Aber vielen Dank.
Dankeschön.
Vielen Dank. So, ich muss jetzt eine rauchen und es ist jetzt nicht so, das ist auch ein bisschen Frotzelei dabei. Ich weiß natürlich, wo die Greifswalder Straße liegt. Meine erste Wohnung in Berlin war nicht weit von hier, war im Prenzlauer Berg.
Und ich halte das mal, dann kannst du
dir eine... Die Maske aber einmal kurz absetzen.
Ja, wir sind ja jetzt an der frischen Luft.
Ich habe nach dem Wesentlich Besseres eingefallen als das große Thema jetzt auch nach der großen Demo am Wochenende mit 7,8 Millionen Teilnehmern, wie ich unabhängigen Medien entnehmen konnte. Und wo es ja auch um die Maskenpflicht ging. Und deswegen habe ich den Erstbesten, der meinen Blick aufgefangen hat, habe ich nach der Maske gefragt. Und er hat gesagt, das sei, das hat mich ja sowieso aufgezeichnet, muss ich jetzt nicht wiederholen.
Musst du nicht wiederholen, aber wir haben über die Maske gesprochen. Wie hast du es eigentlich, konntest du im Gefängnis immer rauchen, wann du wolltest?
Also im Polizeigewahrsam nicht, das war schlimm. Haben wir dann Nikotinpflaster geschmuggelt.
Ja.
Irgendeinen Weg gibt es immer. Und danach im Gefängnis habe ich... Im Knast konnte ich rauchen.
Okay.
Konnte rauchen und guck mal, man sieht nicht mehr viel davon.
Ja.
Das war, ich hatte
das ist hier so ein Rest, das ist so eine Schwiele, die ich hier hatte. Und hier hatte ich diesen, diesen schon länger weg, hier an den Fingern.
Vom Schreiben.
Und die habe ich auch immer Besuchern so, weil ich halt so viel mit der Hand geschrieben habe. Und ich hatte schon in der Grundschule eine ungesunde Haltung beim Halten des Stiftes. Mhm. Und durch das viele Schreiben, durch das viele Handschreiben, hatte ich dann irgendwann so Schwielen in den Händen, die ich dann aber auch gerne, wenn Besuch, also andere Anwälte oder oppositionelle Abgeordnete, die ab und zu mal zu Besuch kamen und so, denen habe ich das so gezeigt, wie Opa seine Kriegswunden zeigt. So, hier meine Auszeichnung, hier die Schwielen an der Hand, die ist jetzt ein bisschen, die ist fast weg. Man spürt sie, wenn du mit dem Finger drüber fährst, spürt man sie noch. Ich kann sie noch zeigen, aber es ist ja auch gut, wenn... wenn das irgendwann vernarbt. Das heißt ja nicht, dass es vergessen ist, aber irgendwann ist es vielleicht auch gut, wenn ich das irgendwann nicht mehr so vorzeigen muss. Und, vielleicht ist es auch schön, wenn wir das nächste Mal, wenn du mich nochmal einlädst, können wir vielleicht über irgendwas anderes reden, als über diese Geschichte.
Hast du die Hoffnung denn, dass du irgendwann nochmal, ich meine, jetzt ist ja das Urteil gesprochen worden,
Du bist aber hartnäckig.
Nein, ich will nur, das ist meine allerletzte Frage dazu. mit den 2 Jahren, 9 Monate und 22 Tage waren es, würdest du nochmal, wenn das tatsächlich irgendwann, wenn Erdogan mal nicht mehr da ist oder so, wäre es dein erster Schritt dann doch nochmal zurückzugehen oder ist das einfach abgefrühstückt auch, das Thema jetzt?
Nein, ich bin ja nicht... Ich wusste ja schon von Anfang an, dass die Türkei kein leichtes Pflaster ist für Journalisten, noch nie war, auch schon vor Erdogan-Zeiten. Im Gegenteil, die ersten Zeiten mit Erdogan gehörten eigentlich sogar zu den besseren. Und ich wusste auch, dass man als Journalist mit einem türkischen Hintergrund, ein paar Üs im Namen und Ys, und, aber der für eine ausländische Zeitung oder für einen ausländischen Sender arbeitet, halt sehr leicht unter den Ruf des Vaterlandsverräters gerät. Das war all das, wusste ich ja, und trotzdem bin ich dahin und ich bereue das auch nicht. Und aber im Moment wäre es, weil die türkische Seite das also auch als Bedingung, Erdogan persönlich als Bedingung meiner Freilassung gestellt hat, dass ich das Land sofort verlasse. Und zwar schnell und geräuschlos. Und das gut geräuschlos, das war noch nie meine Sache, das habe ich auch nicht gemacht. Das schnell wollte ich, ich habe das eigentlich auch abgelehnt, das habe ich alles in meinem Buch auch ausführlich erzählt, dafür fehlt jetzt die Zeit, aber ich habe mich dann am Ende auch davon überzeugen lassen und mein Verlag hat mich dann abgeholt mit einem Flugzeug, dass wir dann mit meinen Freunden und mit Dilek und mit unserer Katze zusammen betreten konnten. Aber deswegen, weil es Erdogans Bedingungen war, weil es gibt keinen einzigen politischen Gefangenen, bei dem er sich so festgelegt hat öffentlich, wie bei mir, solange ich in diesem Amt bin und so weiter. Und deswegen muss ich davon ausgehen, dass er das als Provokation empfinden würde, wenn ich in die Türkei ginge, unabhängig davon, ob dieses Verfahren wird früher oder später mit einem Freispruch enden, in welcher Instanz auch immer, da habe ich keinen Zweifel. Aber selbst wenn ich irgendwann, wenn da ein Freispruch ist, bedeutet das noch lange nicht, dass ich sicher in die Türkei reisen könnte. Ich muss damit rechnen, dass das als Provokation gewertet wird, dass das eine und journalistisch in der Türkei arbeiten, das wäre selbst meine Zeitung, also die Welt würde mich, ich glaube, die würde mich eher auf die Bahamas als Korrespondent schicken, dann nochmal in die Türkei, aber und meine Frau würde das auch niemals zulassen, aber selbst wenn ich trotz allem dahin gehen würde, weißt du, es gibt Verfahren gegen Kollegen, türkische Kollegen, in deren Anklageschrift steht, hatte Kontakt zu Deniz Yücel. Ja? Als ob es irgendwo den Straftatbestand gäbe. Wer den guten Tag sagt, kriegt 3 Jahre Knast oder so. Und deswegen unter diesen Voraussetzungen, also wenn jeder, der zu mir Kontakt hat, potenziell riskiert, dass das dann eben zum strafrechtlichen Vorwurf gemacht wird, geht es dann nicht nur nicht allein um meine Sicherheit, sondern auch um die Sicherheit von anderen. Und unter diesen Umständen ist es unmöglich, in der Türkei als Journalist zu arbeiten. Und auch ein Besuch ist jetzt auch nicht so ratsam, aber fertig bin ich mit der Türkei nicht. Also wir führen im Moment eine Fernbeziehung, aber ich hoffe, dass dieser Tag eher in nicht allzu weiter Zukunft liegt, aber ich freue mich schon sehr darauf, wieder in die Türkei zu fahren und zu berichten. It's over, Tape.
Und jetzt erstmal Berlin. Ist der denn Flörsheim? Läuft den Rang ab und entscheidest
du? Nein, Flörsheim ist auch okay. Flörsheim ist aber aus der Ferne auch okay. Da ist Mama. Ja.
Okay, und, Grüße aber, an dieser Stelle.
Nein, sonst bin ich mit Berlin schon sehr zufrieden. Auch mit Ostberlin. Ostberlin ist auch super. Ich habe überhaupt nichts gegen den Osten.
Musste nochmal gesagt werden.
Bist du aus dem Osten?
Nee. Ich komme doch aus der Nähe von Mainz.
Ach, du kommst aus der Nähe von Mainz, eben.
Ja, aber ich wohne jetzt im Prenzlauer Berg, also ich wohne in Ostberlin. Gut, Dennis.
Ich glaube, aber in Prenzlauer Berg wohnt da noch Ostberliner? So echte? Nee, gell?
So, ich glaube, da wohnen nur Schwaben, um das Klischee nochmal perfekt zu machen. Aber, und ich. Gut, ich danke dir für unsere verlängerte Berlin-Runde. Es war sehr schön und beim nächsten Mal nehmen wir uns A, mehr Zeit und B, reden wir dann nicht mehr über die Vergangenheit, sondern über das, was kommt. Und
ja, danke für die Einladung und für diese Fahrt mit der Ringbahn. Die habt ihr bezahlt, ne? Sehr gut.
Die haben, danke. Ist auf dem Tagesspiegelkonto mit Spesen sehr schön abgerechnet, genau.
Okay.
Bis dann.
Bis dann. So,
das war unsere Runde Berlin mit Dennis Yücel. Ich hoffe, ihr hattet Freude vor euren Podcast-Hörgeräten. Wir verabschieden uns für heute. Bis bald.
Eine Runde Berlin, der Ringbahn-Podcast vom Tagesspiegel Checkpoint.